Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 70 und 71 der 17. Sure, der Sure Esra.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die Erinnerung und Mahnung zugleich sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir achteten die Menschen, trugen sie über Land und Meere, versorgten sie mit guten Dingen zu ihrem Leben und zeichneten sie vor vielen Geschöpfen aus. Gedenket jenen Tages, da wir Gruppe für Gruppe mit ihren Führern herbeirufen werden. Diejenigen, denen ihr Lebenszeugnis in die rechte Hand gegeben wird, werden dies froh und erleichtert lesen. Nicht ein Jota Unrecht werden sie erleiden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit hören. Die Sendungen werden derzeit aufgrund technischer Probleme nicht über die Frequenz 5940 kHz ausgestrahlt. Bis zur Behebung des Problems bitten wir Sie, unsere Programme weiterhin über Satellit, unseren Livestream und über unsere Podcasts zu hören. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 17. November 2021, gleich dem 26. Orban 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit dem dritten Teil unseres Beitrags, die Erhaltung des Weltkulturerbes. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer, Kolonialisten wollen mit sanftem Krieg unser Volk bezüglich seiner Talente verunsichern. Raisi zu Putin. Wir meinen es ernst mit Verhandlungen zur Aufhebung aller Sanktionen gegen das iranische Volk. Iran ruft Armenien und Republik Aserbaidschan zur Zurückhaltung auf. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer, Kolonialisten wollen mit sanftem Krieg unser Volk bezüglich seiner Talente verunsichern. Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans sagte am heutigen Mittwoch bei einem Treffen mit Eliten und wissenschaftlichen Spitzentalenten des Landes, die Kolonialisten wollen mit ihrem sanften Krieg das iranische Volk bezüglich seiner Talente verunsichern. Ayatollah Khamenei erklärte bei diesem Treffen, unser Land liegt in Bezug auf seine geistigen Talente über dem internationalen Durchschnitt. Dies ist keine Behauptung, dies ist bewiesen und unser Volk ist potenziell elitär. Der Revolutionsführer wies darauf hin, dass ein wichtiger Teil des sanften Krieges der Kolonialisten sowohl heute als auch schon immer und in der Vergangenheit noch mehr als heute das iranische Volk oder auch andere Völker dazu bringen wolle, seine Talente zu vernachlässigen, zu ignorieren oder sogar diese Talente zu verleugnen. Er sagte, wenn die Vernachlässigung der eigenen Fähigkeiten ein Volk regiert, wird die Plünderung dieses Volkes leichter. Nachlässigkeit ist der Auftakt zur Plünderung und Plünderung erhöht die Nachlässigkeit. Ayatollah Khamenei zitierte explizite Verse des Heiligen Koran über die negativen Folgen von Nachlässigkeit und fügte hinzu, Gott warnt im himmlischen Buch, dass der Feind möchte, dass wir unsere Waffen und Vermögenswerte und Talente vernachlässigen, um leicht angreifbar zu sein. Dieses Thema ist heute aufgrund des Drucks und der Kontroversen in der Welt über das Thema Drohnen und Raketen von Bedeutung. An einigen Universitäten gibt es Elemente, die die Elitejugend dazu ermutigen, das Land zu verlassen. Ich sage ausdrücklich, dass das Verrat ist, das ist Verrat, das ist Feindschaft mit unserem Land, hob er weiter hervor. Ayatollah Khamenei bezeichnete drei Schritte als notwendig, um eine strahlende und stolze Zukunft Irans zu erreichen. Erstens, große Anstrengungen, um die gegenwärtige Lücke mit den Frontlinien der internationalen Wissenschaft zu schließen. Zweitens, die Grenzen des internationalen Wissens zu überschreiten und der menschlichen Gesellschaft neue wissenschaftliche Entdeckungen zu präsentieren und drittens, der Aufbau einer neuen islamischen Zivilisation, die auf konstruktiver Wissenschaft basiert. Das geehrte Revolutionsoberhaupt betonte, wenn die jungen elitären Kräfte unserer Heimat auf diesen hellen Horizont blicken, geht ihre wissenschaftliche Bewegung in die richtige Richtung und die Probleme werden gelöst. Raisi zu Putin: Wir meinen es ernst mit Verhandlungen zur Aufhebung aller Sanktionen gegen das iranische Volk. In einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag betonte Präsident Ebrahim Raisi: Wir meinen es mit den Atomverhandlungen zur Aufhebung aller Sanktionen gegen das iranische Volk sehr ernst. Bei diesem Telefongespräch erklärte Präsident Raisi, dass es der Wille der Islamischen Republik Iran sei, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Russland auszubauen. Er fügte hinzu: Wir sind bereit, das umfassende Dokument für eine langfristige Zusammenarbeit fertigzustellen, um die Verbesserung der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern so schnell wie möglich umzusetzen. Weiter erklärte der iranische Präsident, dass die Standpunkte Teherans und Moskaus bei vielen internationalen Fragen gleich seien und hob hervor, die Bekämpfung des Unilateralismus und die Stärkung des Multilateralismus gehören zu den gemeinsamen Standpunkten beider Länder. Raisi betonte außerdem die Notwendigkeit der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland in regionalen Fragen und sagte: Wir sehen die anhaltende Präsenz von ausländischen Kräften in Syrien als gegen den Willen des syrischen Volkes und der syrischen Regierung und als illegal, da sie die Stabilität und Sicherheit dieses Landes gefährdet. Zu den Entwicklungen in Afghanistan sagte der iranische Präsident: Wir sehen die Präsenz des IS in Afghanistan als gefährlich an für die Region und dieses Land und wir müssen uns die Gefahren dieser Verschwörung bewusst sein. Die Islamische Republik Iran ist für den Aufbau einer inklusiven Regierung mit der Präsenz aller ethnischen und politischen Gruppen in Afghanistan und die Bildung einer solchen Regierung kann die Sicherheit dieses Landes garantieren. Der russische Präsident sagte seinerseits: Moskau unterstützt Teherans Vorschläge zur Ausarbeitung eines neuen Dokuments über die langfristige Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und wir sind entschlossen, dies so schnell wie möglich abzuschließen und umzusetzen. Wladimir Putin sagte weiter: Wir beobachten positive Tendenzen für die Steigerung des Niveaus der bilateralen, regionalen und internationalen Zusammenarbeit und die Entwicklung unserer Kooperation wird sich zweifellos beschleunigen. Mit Bezug auf die Zusammenarbeit der beiden Länder in regionalen Fragen, insbesondere in Syrien, sagte Putin: Durch die Zusammenarbeit in Syrien konnten wir die Unabhängigkeit dieses Landes bewahren und den Terror-Hotspot in diesem Land zerstören. Iran ruft Armenien und Republik Aserbaidschan zur Zurückhaltung auf. Besorgt über neue militärische Konflikte in den Grenzgebieten Armeniens und der Republik Aserbaidschan rief das iranische Außenministerium die beiden Länder auf, Zurückhaltung zu üben und eine Eskalation des Konflikts zu unterlassen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Radibzadeh, betonte am Dienstag die Notwendigkeit, dass die Länder die international anerkannten Grenzen respektieren und forderte Baku und Erevan auf, ihre Differenzen durch Dialog und friedliche Mittel beizulegen. Radibzadeh bezeichnete die gegenwärtigen Spannungen an der Grenze zwischen Armenien und der Republik Aserbaidschan als gefährlich für den schrittweisen Friedensprozess und den Fortschritt in der Region. Die russische Nachrichtenagentur Interfax schrieb unter Berufung auf das armenische Parlament, dass bei Zusammenstößen an der Grenze zu Aserbaidschan 15 armenische Soldaten getötet wurden. Interfax berichtete auch, dass das armenische Verteidigungsministerium bekannt gegeben habe, dass 12 armenische Soldaten von aserbaidschanischen Soldaten gefangen genommen wurden. Russland und Syrien erörtern Rückkehr von Flüchtlingen. Russland und Syrien haben am Dienstag in Damaskus ein gemeinsames Treffen in Anwesenheit von Vertretern der Vereinten Nationen, des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes und anderer humanitärer Organisationen bezüglich der Rückkehr syrischer Flüchtlinge abgehalten. Auf der Konferenz am Dienstag diskutierten die Teilnehmer über die Umsetzung von Initiativen für eine sichere, würdevolle und freiwillige Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat sowie über weitere Schritte zur Wiederherstellung des Friedens in diesem vom Krieg zerrütteten Land. Syriens Minister für lokale Verwaltung und Umweltminister Hossein Makhlouf sagte bei dem Treffen, dass die letztjährige internationale Konferenz bezüglich der Rückkehr syrischer Flüchtlinge eine Aktionsplattform bildete, der die Koordinierungsausschüsse auf der Grundlage der Anweisungen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin folgten. Dank der Bemühungen der syrischen Regierung und mit Unterstützung der Freunde sind Hunderttausende Syrer in ihre Heimat zurückgekehrt, sagte Makhlouf. Der russische Sondergesandte für Syrien, Alexander Lavrentjew, erklärte seinerseits, dass die gemeinsamen syrisch-russischen Bemühungen Hunderttausenden Syrern bei der Rückkehr in ihre Heimat geholfen hätten. Der Vorsitzende der russisch-syrischen Koordinierungskomitees für die Rückkehr syrischer Flüchtlinge, Michail Mizintsev, betonte außerdem, dass Moskau einen großen Beitrag zur Terrorismusbekämpfung zusammen mit Damaskus geleistet habe. Die gemeinsamen Anstrengungen der beiden Komitees haben mehr als 2,35 Millionen syrischen Bürgern geholfen, in ihre Heimatorte zurückzukehren, darunter 1,37 Millionen innerhalb des Landes und mehr als 947.000 Flüchtlingen aus dem Ausland, sagte Mizintsev. In einer gemeinsamen Erklärung haben die Teilnehmer der Konferenz die wichtigsten Herausforderungen aufgezählt, die die Rückkehr des syrischen Volkes in ein normales Leben behindern. Das erste Hindernis für den Wiederaufbau Syriens nach dem Krieg ist die Besetzung von Gebieten des souveränen syrischen Staates durch ausländische Streitkräfte. Wir betrachten die illegale Militärpräsenz in Syrien als den größten zerstörerischen Faktor beim Wiederaufbau des Landes. Die illegale Militärpräsenz führt auch zur Plünderung der natürlichen Ressourcen der Arabischen Republik Syrien und zur Verschärfung der Spannungen in der Region, hieß es in dieser Erklärung weiter. Neben anderen Herausforderungen, mit denen Syrien konfrontiert ist, wurden die einseitigen Sanktionen gegen das syrische Volk sowie die Passivität einer Reihe westlicher Länder und internationaler Organisationen bei der Umsetzung der Resolution 2585 des UN-Sicherheitsrats hervorgehoben. Die Krise in Syrien begann 2011 mit einer massiven Offensive terroristischer Gruppen, die von Saudi-Arabien, den USA und ihren Verbündeten unterstützt wurden, um die regionale Gleichung zugunsten des zionistischen Regimes zu verschieben. Allerdings ist es den syrischen Regierungstruppen, unterstützt von Russland und Iran, gelungen, die Kontrolle über fast alle Regionen aus den Händen der terroristischen Milizen zurückzugewinnen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit überwiegend bewölkt, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3 Grad, Mashhad minus 1 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 13 Grad und Bandarabas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Sedoyamkon mit der ungefähren Übersetzung Ruf mich von Yavare Ehtedori. Viel Spaß!
صدایم کن صدایم کن به شوق هم صدایی به رسم کوچه های آشنایی به رسم باد پاییز هجرت بر رهایم کن به آهنگ رهایی رهایم کن
رهایم کن
رهایم کن
رهایم
رهایم که از جنس نور رنگ سحر تأثیر بارانی حضور روشنی ها هم نشین کوسارانی تو که همواره با عشق میرسی از قله های دور لباس گرم خورشید بر تن سرد زمستانی صدایم کن
صدایم کن
صدایم کن
صدایم کن
صدایم کن صدایم کن شب تنهایی و درد تو که با درد عالم آشنایی صدایم کن
صدایم کن
صدایم کن
صدایم
کن
صدایم
کن
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen, besonnen, gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen, besonnen, gelegt. Liebe Hörerfreunde, wir haben in dieser Sendereihe ein wenig von dem umfassenden Wissen des Propheten und der Edlin aus seinem Hause an Sie weitergegeben. In diesem letzten Teil fassen wir das Thema abschließend noch einmal zusammen. Wir sagten, dass der Islam die letzte Religion ist. Sie wurde der Menschheit seitens Mohammed, salawatullah alaihi, überbracht. Er ist damit der letzte Gesandte Gottes. Ihm gelang es mit Hilfe der ewigen Wahrheit des Islams und dessen edlen Wissens, in kurzer Zeit eine Gesellschaft, die tief im Sumpf der Unwissenheit und des Fanatismus steckte, in eine progressive, einflussreiche Gemeinde mit hoher Moral zu verwandeln. Im Laufe von 23 Jahren wurde der Koran in Form von erleuchtenden Versen auf den Propheten herabgesandt und er hat ihn der Menschheit verkündet. Neben diesen Grundsätzen und Lehren aus der Offenbarung spiegeln auch die Worte und Taten des Propheten den Inhalt des Islams, dieser endgültigen Religion, wider. Trotz aller Anfeindungen und Quertreibereien unwissender Leute hat die Lehre des Islams den Weg zu ihrer Vollendung abgeschlossen. Der Prophet hat bis an sein Lebensende nicht nur den Islam verkündet, sondern ihn auch behütet und verhindert, dass die Muslime gedanklich oder in der Praxis von ihm abweichen. Dabei nahm er etliche Härten auf sich. Er hat seit Beginn seiner Berufung zum Propheten bereits daran gedacht, dass unter seiner Gemeinde nach seinem Verscheiden Uneinigkeit auftreten könnte und daher Vorkehrungen getroffen. Zu seinen Vorkehrungen zur Verhinderung von Spaltung hat er seine Nachfolger vorgestellt, die alle aus seinem Hause und aus seiner Nachkommenschaft sind, und hat ihren hohen Rang hervorgehoben. Dies geht aus mehreren Überlieferungen hervor, darunter der Zaralein-Hadith, die Überlieferung über die beiden Kostbarkeiten. Dieser Hadith steht auch in den Büchern der Sunniten und lautet: Wahrlich, ich hinterlasse euch zwei gewichtige Zaralein. Das eine ist das Buch Allahs und das andere ist meine Ahlul Bayt. Diese beiden trennen sich nicht voneinander, bis sie am Kausar-Brunnen im Jenseits bei mir eintreffen. Laut Geschichtsschreibung haben er als 20 Propheten Gefährten diesen Hadith weitergegeben. Der Hadith kommt in unterschiedlichen Quellen vor und dies zeigt, wie wichtig es dem Gesandten Gottes war, die Bedeutung des Korans und der Edlen aus seinem Hause hervorzuheben. Wenn es in diesem Prophetenwort heißt, dass der Koran und die Ahlul Bayt gemeinsam seine kostbare Hinterlassenschaft bilden, so bedeutet es, dass diese Edlen sich genau nach dem Koran richten und ihn richtig verstanden haben. Aus diesem Grunde wird ein Abirren von der Wahrheit und dem rechten Weg vermieden, wenn die Gläubigen sich sowohl an den Koran halten, als auch die Ahlul Bayt, die Edlen aus dem Hause des Propheten, befolgen. Denn die Edlen aus dem Hause des Propheten handeln nach dem Koran und legen ihn richtig aus. Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Hadith ist der, dass der Koran und die Ahlul Bayt sich nicht voneinander trennen, und dies zeigt, dass der wahre Islam und die Tradition des Propheten, die Sunna, durch das Vorgehen und Leben der Makellosen aus seinem Hause verewigt werden. Der Prophet hat außerdem in einem anderen Ausspruch die Ahlul Bayt, die Makellosen aus seinem Hause, mit einem Schiff verglichen, welches die Umherirrenden rettet. Er hat gesagt, dass jeder, der dieses Schiff nicht besteigt, letztendlich der Vernichtung durch den Sturm des Irrtums preisgegeben ist. In der Tat haben die makellosen Imame aus der Nachkommenschaft des Propheten wie ein festes, großes Schiff das göttliche Ziel angestrebt. Auf ihrem langen Weg kamen sie manchmal schneller vorwärts und manchmal weniger schnell. Der Kapitän des Schiffes wechselte, aber das Ziel der Reise blieb dasselbe. Jeder dieser klugen Kapitäne hat das Schiff entsprechend der Situation gesteuert. Und alle hatten dasselbe Ziel vor Augen, nämlich Gott zufriedenzustellen und das Schiff der islamischen Gemeinde in Richtung des ewigen Wohls der Menschen zu lenken. Die makellosen Imame aus dem Hause des Propheten haben die Gesellschaft in die Bahnen zum Guten gelenkt. Manchmal haben sie diesen Auftrag erfüllt, indem sie Lehrstätten gründeten, lehrten und wissenschaftliche Debatten führten und manchmal haben sie den Islam mit der Waffe verteidigt. Dabei ging es ihnen immer darum, die islamische Gemeinde auf den Weg zu Wohl und Glück zu lenken. Die Ahlul Bayt des Propheten sind Lichter der Rechtleitung. Durch sie wurde Wissen verbreitet und die Wissenschaft verstärkt. Der Geist des Ein-Gott-Glaubens wurde dank ihrer Erklärungen gefestigt. Der beste Weg, um diese Edlen kennenzulernen, besteht darin, sich mit ihren konstruktiven Standpunkten und Gedanken über den Glauben, die Moral und die Gesellschaft vertraut zu machen. Hierzu hat Imam Reza, Friede sei mit ihm, ein wertvolles Wort getan, als er sagte: Gott erbarme sich eines jeden, der unsere Sache wiederbelebt. Da wurde er gefragt: Was bedeutet Wiederbelebung eurer Sache? Der Imam sagte: Wiederbelebung unserer Sache bedeutet, dass jemand unser Wissen erlernt und es die Menschen lehrt. Denn wenn die Menschen unsere Worte und unser kostbares Wissen erfahren und kennen würden, würden sie uns folgen. Ma'ani al-Akhbar, Seite 180. Die Ahlul Bayt haben durch die richtige Darlegung der religiösen Lehren effektiv zur Erhaltung des wahren Islams beigetragen. Die geistige Verbindung der Muslime zum Propheten und zu den Imamen aus seinem Hause hat zusammen mit der emotionalen Verbindung zu ihnen für die Fortsetzung und die Stärkung ihrer Denkschule gesorgt. Uns blieb ein wertvolles Erbe erhalten, nämlich ihre Lebens- und Verhaltensweise und ihre Worte. Die Lehren des Propheten und der Edlen aus seinem Hause liefern eine Antwort auf viele Fragen in Bezug auf das individuelle und soziale Leben und die Ethik. Von besonderer Bedeutung ist ihre Darlegung der Glaubensgrundlagen des Islams. Wenn sie sich nicht so intensiv auf diesem Gebiet eingesetzt hätten, wäre vom Islam nichts erhalten geblieben und an seiner Stelle wären nur Irrtümer und Unklarheiten getreten. Während ihres Engagements haben die makellosen Imame aus dem Hause des Propheten angesichts der politischen und sozialen Missstände viele Härten und Leid auf sich genommen. Trotzdem haben sie nicht von ihren Anstrengungen abgelassen und sie konnten, trotz aller aufgezwungenen Einschränkungen, erfolgreich die Gemeinde der Muslime lenken, große Wandlungen auslösen und Segen bescheren. In der Denkschule der Ahlul Bayt gilt der Koran als die wichtigste Quelle für religiöse Rechtleitung. Diese Edlen haben ihr Äußerstes getan, um den Gläubigen den Erhalt dieses Himmelsbuches nahe zu bringen und zu erklären. Ihre Gedanken und Worte beinhalteten die Auslegung der Koranverse und ihr Verhalten verbildlichte die Lehren dieses Buches. Der Verstand und die Rationalität nehmen einen herausragenden Platz in der Denkschule der Edlen aus dem Hause des Propheten ein. Laut Überlieferung haben sie im menschlichen Verstand einen inneren Gottesbeweis gesehen, der neben die äußeren Beweise für Gott, nämlich die Propheten, zu stehen kommt. Der Verstand ist aus der Sicht der Ahlul Bayt eines der Mittel, um die Grundsätze der Religion und das göttliche Wissen kennenzulernen. Allerdings ist der Verstand nicht in der Lage, alles zu erfassen. Zum Beispiel sind ihm bei der vollen Erkenntnis über das Wesen Gottes Schranken gesetzt und die Ahlul Bayt haben davor gewarnt, dies versuchen zu wollen. Aber ansonsten haben sie die Menschen in fast allen Fragen zum Nachdenken angehalten. Sie haben ihre Anhänger bezüglich aller Dinge im Dasein und in Bezug auf die Religion zur gedanklichen Vertiefung und zum Erwerb von Wissen aufgerufen und sie aufgefordert, nicht blind durchs Leben zu gehen. Die Anweisungen der Religion sind wissenschaftlich und rational begründbar. Der Prophet Salawatullah alai und die Imame aus seinem Hause waren darum bemüht, verständlich zu machen, dass der Mensch niemals ohne die göttliche Rechtleitung und ohne Wegweise auskommt. Sie waren selber ein Vorbild für islamisches Denken und Handeln. Dass sie als Vorbild bestehen blieben, hat damit zu tun, dass die Denkweise, die sie vorlegten, lebendig ist und dass ihre Lebensweise und ihre Worte mit der Fitra des Menschen, der gottgegebenen Urnatur des Menschen, übereinstimmen. Je besser jemand diese Vorbilder kennt, desto besser kann er den Sinn ihrer Worte und ihres Verhaltens verstehen. Damit geht nun unsere Sendung über die Wegzeichen, welche die Eglin aus dem Hause des Propheten gelegt haben, zu Ende. Wir hoffen, dass sie nützlich sein konnte.
Verehrte Damen und Herren, geht es weiter mit einem weiteren Musikstück unter dem Namen Shukuhe Javid mit der ungefähren Übersetzung Ewige Herrlichkeit von Ghulam Reza Sanatgar. Viel Spaß!
شمک بربونه یاسن توی حوزه کاشی کاری دلو مثل ساز و کوکن مثل آواز قناری مثل آواز قناری بوی نارنج و پپاقی توی کوچه هم خاکی مردمانی صاف و صادق هم قسم با هر چه پاکی هم قسم با هر چه پاکی از مکاب تیر آرش کمتات کنار نامت خدا با دلی کشیدن ذره ذره خاک جونه گپ تو عروس عالم گپ دل از رد آمون از یک کوه زرگرونت خاک مشهد و زانون همه دست به دست هم به اسم الله میگیم از شکوه جاودانه ی تو ای به پهنای افق غرور خاکت زنده ایم حتی با یک اشاره ی تو زنده ایم حتی با یک اشاره ی تو توی دستان شمالی هم از هر سبزی دنیا هم از هر کیش و مسلح مثل یک دادا و کاکا صورتی سخته افتو و به هم خاک جنوبی مموش و نجیب و پاکن همه اسطوره خوبی
درخشه مثل الماس خاک جمکران همیشه بل نورن از خدامون تا دلی که حاجتیشه به شکوه نام الله کربش چشم حسودون سوز و سرخن و سفیدن قطر قطر رنگ بارون سوز و سرخن و سفیدن قطر قطر رنگ بارون قطر قطر رنگ بارون همه دست به دست هم به اسم الله بگیم از شکوه جاودانه تو رگ ما عشق وطن توی دلامون زنده این حتی با یک اشاره تو زنده این حتی با یک اشاره تو زنده این حتی با یک اشاره تو
Liebe Zuhörer, nun hören Sie den dritten Teil unseres Beitrags, die Erhaltung des Weltkulturerbes. Gute Unterhaltung.
Die Zerstörung von Weltkulturerbe ist ein Schaden für die Geschichte der Länder. Sie hat verschiedene Ursachen, von klimatischen Faktoren bis zu menschlichem Verhalten. Schon die Beseitigung von historischen Bauwerken kann zu deren Zerstörung beitragen. Und bislang hat man noch keine perfekte Lösung für diese Gefahr gefunden. Doch haben Menschen bereits auf andere Weise Kulturerbe zerstört. Zum Beispiel der New Yorker Graffiti-Künstler Casey Knockett. Er hat mit seinen Bemalungen auf Felsen und anderen Bestandteilen der Natur in amerikanischen Nationalparks dem Naturerbe einen Schaden hinzugefügt. Er hatte seine Graffiti-Werke auf Instagram veröffentlicht und musste schließlich sein Konto bei diesem Netzwerk wegen der Proteste gegen sein Vorgehen schließen. Auch andere haben dem Naturerbe auf diese Weise geschadet. Zum Beispiel ist der Nationalpark Joshua Tree seit 2013 aus dem gleichen Grund geschlossen. Im Twin Owls Nationalpark in den Rocky Mountains haben Graffiti-Maler ebenso zur Zerstörung des Naturerbes beigetragen. Ebenso im Great Smoky Mountains Nationalpark, wo die Felswände aufgrund solcher Malereien keinen schönen Anblick mehr bieten. Aber auch Kunstwerke fallen diesem Angriffen zum Opfer. 1962 wurde das berühmte Gemälde Le Pont des Morts des französischen Malers Corot, welches im Pariser Louvre aufbewahrt wird, zerstört und konnte nicht mehr ausgestellt werden. Ebenso ist das berühmte Gemälde Mona Lisa von Leonardo da Vinci mehrmals attackiert worden. Zum Beispiel hat jemand Farbe oder eine Tasse Tee darüber geschüttet. Vandalismus wird blinde Zerstörungswut bezeichnet. Darunter fällt auch die bewusste Zerstörung von öffentlichem Eigentum. Ein zerstörungswütiger Mensch wird Vandale genannt. Forscher führen den Vandalismus zum großen Teil auf die Erziehung und das soziale Umfeld zurück. Vandalismus wird durch ungünstige soziale Verhältnisse, die finanziell schwache Lage und ungeeignete Lebensbedingungen in Städten sowie Klassenunterschiede begünstigt. Psychologen sehen die Ursache in den rebellischen inneren Kräften und in der Generationsspaltung. Einige meinen, Komplexe wie der Ödipus-Komplex wäre der Grund für die Auflehnung gegen die ältere Generation. Ein Vandale neigt zur Aggressivität. Aggressionen sind Teil des Mechanismus zur Verteidigung der eigenen Psyche und um einer Situation Herr zu werden und sich zu beruhigen. Wut und Aggression gehen auf ungünstige Verhältnisse zurück, wie Scheitern und Armut, unerfüllte Sehnsucht und erlebte Untreue, Schmerz, Leid, Krankheiten und weiteres. Aggressionen äußern sich gegenüber anderen in verschiedenen Formen wie Verprügeln, Heruntersetzen, Beleidigen, Quälen oder übertriebene, unberechtigte Kritik. Gegenüber Gegenständen kommt Aggression in Form von Zerstörung zum Ausdruck. Vandalismus lässt sich noch einmal nach individuellem und kollektivem Vandalismus unterscheiden. Die Bezeichnung Vandalismus geht auf das Vorgehen der Vandalen zurück. Sie waren ein germanisches Volkes und lebten im 1. bis zum 5. Jahrhundert nach Christus. In der Zeit, in der das Weströmische Reich zerfiel, breiteten sie sich in Europa aus. Im Jahre 455 plünderten sie Rom unter Anführung von Geistreich und richteten Schaden an historischen Gebäuden und Kulturstätten der Stadt an. Und so kam es, dass das Wort Vandalismus später während der Französischen Revolution zur Bereicherung für die Zerstörung von öffentlichen Gütern, insbesondere von Kulturgegenständen, verwendet wurde. Als Kulturvandalismus wird heute die hemmungslose Zerstörung von wertvollen Kulturwerken bezeichnet und sie gilt als eine soziale Abnormität. Kulturvandalismus tritt vor allem bei der Zerstörung von historischen Denkmälern, insbesondere durch Beschriftung von Wänden mit sinnlosen Andenken, in Erscheinung. Gerade das Hinterlassen von Andenken auf Kulturdenkmälern ist einer der schlimmsten Faktoren für die Zerstörung von Kulturerbe. Die weltweite Erfahrung zeigt, dass schleunigst etwas gegen die Zerstörung des Kulturerbes unternommen werden muss. Allerorts auf der Welt werden Aggressionen gegen historische Bauwerke hart bestraft. Zum Beispiel hat das Internationale Strafgericht einen Paramilitär zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er willentlich im afrikanischen Mali Kulturstätten zerstört hat. Er hat eine entscheidende Rolle bei der Zerstörung von 9 Tempeln und einer Moschee in der Stadt Timbuktu gespielt. Die Stadt Timbuktu in Mali ist von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen worden. In dem 5. Buch des Strafgesetzes der Islamischen Republik Iran wird auch ein strenges Gesetz für die Zerstörung von historischen und kulturellen Eigentums vorgesehen. Gemäß § 558 dieses islamischen Strafgesetzes erwartet jemanden bei folgenden Vorgehen eine Gefängnisstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren. Völlige oder teilweise Zerstörung von historischen oder kulturellen oder religiösen Gebäuden, Städten, Plätzen und Komplexen, die als nationales Kulturerbe Irans eingetragen sind, oder auch die Beschädigung oder Zerstörung von Verzierungen, Zubehör, Anlagen, Gegenständen und Utensilien und Inschriften und Mustern, die zu den genannten Bauwerken gehören oder sich in ihnen befinden und selber einen historisch-kulturellen Charakter aufweisen. Der Täter muss außerdem Wiedergutmachung zahlen. Gemäß § 559 des Islamischen Strafgesetzes droht bei nachstehenden Vergehen dem Täter eine Haftstrafe von 1 Jahr bis zu 5 Jahren. Entwendung von Gegenständen, der Zubehör, dem Baumaterial und Bruchstücken von historischen Kulturwerken aus Museen und Ausstellungen, welche zu historischen und religiösen und weiteren Stätten gehören, und dem Schutz des Staates oder der staatlichen Aufsicht unterliegen. Das Gleiche gilt auch für den Kauf oder das Verstecken von genannten Gegenständen bei Kenntnis davon, dass es sich um Diebesgut handelt. Natürlich müssen die gestohlenen Gegenstände wieder ausgehändigt werden. Wer ohne Erlaubnis der Organisation für das Kulturerbe des Landes, dem Ministerium für Kulturerbe oder unter Verstoß gegen die Bestimmungen, die von dieser Stelle festgelegt und bekannt gegeben wurden, in dem Schutzgebiet einer historischen Kulturstätte Ausgrabungen vornimmt, welche zur Erschütterung der vorhandenen Gebäude führen oder infolge dieser Tätigkeiten diesen Denkmälern und Gebäuden einen Schaden hinzugefügt wird, hat die Schäden dieses Vorgehens zu beseitigen und muss für den Schaden aufkommen. Außerdem droht ihm eine Gefängnisstrafe von 1 Jahr bis zu 3 Jahren. Wie wir bereits beim letzten Mal sagten, spielt die Lehre und Erziehung eine wichtige Rolle für den Schutz des Kulturerbes. Zum Beispiel können Lehrer in Abständen an bestimmten Tagen ihre Schüler ins Museum bringen und mit ihnen über die Erhaltung von Kulturerbe sprechen. Akademiker und Studenten in relevanten Fächern können die besten Botschafter sein, um der Allgemeinheit die Bedeutung von geschichtlichen Denkmälern und den Schaden von Kulturvandalismus zu vermitteln. Sie können auf diese Weise zum Schutz des nationalen Kulturerbes, welches der ganzen Bevölkerung gehört, beitragen. Auch die Medien spielen eine sehr wichtige und konstruktive Rolle. In unser heutiges Feld kann ja kein anderes Mittel besser als ein Medium Informationen weitergeben, lehren und etwas für die Zuhörer und Anwender verbildlichen. Insbesondere die digitalen Medien können das Pflichtgefühl gegenüber dem Kulturerbe in der Gesellschaft verbreiten. Lokale Medien können das Aussehen von Denkmälern, die dem Vandalismus zum Opfer gefallen sind, vor Augen führen und unter den Einheimischen eine Sensibilität gegenüber diesen Phänomenen hervorrufen und sie zum Schutz solcher Stätten anregen. Außerdem kann nach Ansicht von Sachverständigen durch Anbringen von großen Schildern neben antiken Bauwerken verhindert werden, dass diese von den Besuchern durch private Andenken verschandelt werden. An einigen Orten haben diejenigen, die unbedingt ein Andenken schreiben wollten, ihr Souvenir auf diesen Schildern hinterlassen. Es werden noch andere Wege vorgeschlagen, um die Gefahr der Zerstörung von historischen Bauwerken zu verhindern, darunter Einrichtung eines Gerichtshofes für Kulturerbe, die Übergabe von Bauwerken im Besitz der Regierung an kompetente Privatpersonen und die Anregung von Privatbesitzern, historisch wertvolle Gebäude zu deren Wiederbelebung und Restaurierung vom Zerfall bedrohter historischer Bauwerke. Thank you.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastude.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.